So, bevor wir auf die Pfingstpredigt hören, ich gebe zu, sehr ungewöhnliche Pfingstpredigt, aber ich habe nicht mehr viel Gelegenheit, von hier oben was zu sagen, muss mir es also gut überlegen. Schön, dass ihr da seid, freue mich sehr. Auch die am Livestream, auch die in Quarantäne, grüße ich ganz besonders. Ich war damals so ungefähr 12 Jahre. Als Familie waren wir auf einer Freizeit, die von Diakonissen geleitet wurde. Das Programm war für die verschiedenen Altersgruppen gemacht, schön zugeschnitten, abwechslungsreich. Die Mitarbeiter waren recht cool und manchmal gab es was Besonderes, einen außergewöhnlichen Programmpunkt. Eines Tages sagte eine der leitenden Schwestern, morgen Abend gibt es für alle, die wollen, einen Filmabend. Alle ab 12 dürfen dazukommen. Wir zeigen den berühmten Westernfilm 12 Uhr mittags mit Gary Cooper und Grace Kelly. Boah, ich war platt. Schwestern zeigen einen Western. Sowas durfte ich bis dahin daheim nicht anschauen. Aber ich war jetzt 12 und so saß ich an dem Abend im großen Saal in der letzten Reihe. Ich war fasziniert von diesem Film, war super spannend, also für mich damals jedenfalls. Und bei den ganz schlimmen Szenen konnte ich ja die Augen zumachen. Hat ja keiner gesehen. Mein erster Western, gezeigt von Schwestern. Also ich finde, die alten Westernfilme, die hatten was. Die waren noch in schlichtem Schwarz-Weiß. Und die Handlung war recht überschaubar. Na, bei James Bond 007 ist nicht viel anders. Der Gute gegen den Bösen oder das Gute gegen das Böse. Und man konnte immer sicher sein, der Gute wird gewinnen, auch wenn seine Situation dazwischen mal richtig hoffnungslos aussieht. Am Ende des Films reitet der immer in den Sonnenuntergang aus Grautönen. Alle waren glücklich, besonders ich. Was zart beseiteten Menschen wie mir bei diesen Filmen besonders viel Sicherheit gab, war, dass man von Anfang an wusste, wer der Gute und wer der Böse ist. Denn der Gute trug immer bei diesen alten Filmen einen weißen Hut. Und der Böse trug einen schwarzen Hut. Das war immer so. Und wenn zum Beispiel der Sheriff einen schwarzen Hut trug, dann entpuppte der sich mit Sicherheit irgendwann während des Films als Halunke. Auch dann, wenn man im ersten Moment gar nicht damit gerechnet hatte. Und wenn eine Gestalt noch so komisch aussah oder sich seltsam verhielt, aber einen weißen Hut trug, und dann war alles in Ordnung. Also dieser Person konnte man sämtliche schutzlosen Frauen und hilflosen Kindern anvertrauen. Die Rollenverteilung war klar, war übersichtlich. Also ich finde, es waren noch Filme. Da gab es noch Helden mit weißen Hüten. In der Bibel finden wir eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Und im ersten Moment scheint es auch relativ klar zu sein, wer hier den schwarzen Hut trägt und wer den weißen. Ich lese mal. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also die Situation scheint klar zu sein. Die Hüte sind schnell verteilt. Der Pharisäer kriegt den Schwarzen, also wer sich so verhält, der hat ihn sich ja doch selber aufgesetzt. Sein Gebet ist nichts anderes als nach außen dargestellter Hochmut und Stolz. Wer so selbstsicher betet, der ist überheblich, aber nicht fromm. Und außerdem ist es eine Schande, wie er sich über andere stellt und von oben herab verachtet und verurteilt. Der Zöllner ist da ganz anders. Er macht sich nichts vor. Er ist entwaffnend ehrlich. Wer so redet, der hat ein gutes Herz. Der ist wirklich fromm und kriegt den weißen Hut. Und übrigens, der Kommentar von Jesus zu dem Ganzen scheint uns das nochmal zu bestätigen. Dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, der Pharisäer. Wir liegen also goldrichtig, die Rollen sind verteilt, jeder trägt den Hut, den er verdient. Nur halt! Jetzt stellen wir uns mal für einen Moment vor, heute Morgen würde jemand aus der Zeit von damals hier im Gottesdienst sitzen. Also der wäre nicht nur sehr alt, der würde, wenn er uns so reden hört, bestimmt aufstehen und uns mal deutlich zurechtweisen und die Leviten verlesen. Vielleicht würde er sagen, sag mal ihr Leute in der Schon, im 21. Jahrhundert, was macht ihr hier eigentlich? Ihr setzt dem Pharisäer den schwarzen Hut auf und dann stempelt ihr ihn damit einfach ab. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was Pharisäer zu meiner Zeit waren? Es waren überhaupt nicht irgendwelche dahergelaufenen Typen, irgendwelche sonderbaren Kerle, religiös, aber weltfremd und problematisch. Nein, Pharisäer, das waren zu unserer Zeit die geistliche Elite. Das waren angesehene Leute, zu denen wir mit Ehrfurcht und Hochachtung aufgeschaut haben. Wer sie beobachtete, der war beeindruckt. Die Leute gaben sich wenigstens Mühe. Sie gaben sich Mühe, richtig, gut und anständig zu leben vor Gott und vor Menschen. Nicht wie so viele andere, denen es doch völlig egal ist, was Gott über sie und ihr Leben denkt. Und schaut mal genauer hin, der Pharisäer in eurer Geschichte ist ein ganz besonders lobenswertes Exemplar dieser Spezie. Ein Musterbeispiel, ein tolles Vorbild für alle anderen. Nach dem Gesetz sollte ein Jude einmal im Jahr fasten. Einmal im Jahr. Und was macht er? Er fastet zweimal in der Woche. Und das nicht wegen Schlankwerden, sondern aus religiösen Gründen. Das ist doch Wahnsinn. Schaut mal, wie er mit seinem Geld umgeht. Nach dem Gesetz hätte er nur 10% von dem abgeben müssen, was er selber produziert oder verdient hat. Was macht er? Er gibt viel mehr, sehr viel mehr, als er eigentlich hätte geben müssen. Ihr Leute aus dem 21. Jahrhundert, übertragt das mal in eure Welt von heute. Und wenn ihr das macht, dann würdet ihr sehr schnell feststellen, der Mann, den Jesus hier skizziert, der wäre heute in unseren Augen ein guter Christ. Das wäre einer, der nicht nur Sprüche klopft, fromme Worte, tolle Versprechungen, aber nichts dahinter. Nein, hier lebt einer vorbildlich und verbindlich. Auf so einen ist Verlass. Der setzt sich ein, der arbeitet in der Gemeinde mit, der engagiert sich, der leitet einen Kreis oder auch zwei. Und jedes Mal, wenn der Gemeindeleiter oder der Pastor für irgendwas Mitarbeiter sucht, dann hebt der die Hand. Ja, und von seinem Geld gibt er ganz viel in die Gemeindekasse. Gibt seinen ganzen Zehnten. Ja, noch mehr. Neben der sonntäglichen Kollekte und dem, was er überweist, hat er auch noch Geld übrig für die Liebenzeller Mission und den Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Was ist denn daran schlecht? Und außerdem, was ist denn daran so schlimm, wenn er Gott dafür dankt, dass er weder ein Räuber noch ein Gottloser noch ein Zöllner, also ein betrügerischer Steuereintreiber ist? Was ist denn daran so schlecht, wenn jemand sich bei Gott bedankt, dass er im Leben immer auf dem richtigen Weg geblieben ist? Was ist denn daran schlecht? Was ist denn daran schlecht, dass er regelmäßig von dem Geld, das er hart verdient hat, an verschiedene soziale Projekte spendet und so anderen hilft? Was ist daran schlecht, dass dieser Mann den Willen Gottes respektiert? Dass er weder korrupt wurde, noch seine Frau betrogen hat, noch in der Gosse gelandet ist? Was ist denn daran so schlecht? Danke, Herr, dass du mich hast. Ich bin so ein toller Mensch. Ich habe in meinem Leben schon so viel Gutes getan. Wenn ich da an die anderen denke, ja, wenn er so reden würde, wenn er so reden oder beten würde, dann wäre es was anders. Dann wäre er schlicht ein Angeber, aufgeblasen, hochmütig und selbstgerecht. Und dann hätte er auch den schwarzen Hut verdient. Aber war denn der Pharisäer so? Er lobt doch nicht sich selbst. Er lobt doch Gott. Er sagt doch, Herr, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Ich danke dir. Was ist denn daran verkehrt? Wohl dem, der danken kann, der Gott danken kann. Oder etwa nicht? So jemand sollte man nicht so schnell verurteilen. Wer so lebt, lebt doch ein bisschen als gutes Vorbild für andere. Von solchen Leuten könnte man in der Gemeinde heutzutage gar nicht genug bekommen, oder? Und was machen wir, was macht ihr, würde dieser Mann sagen? Ihr setzt dem einfach den schwarzen Hut auf. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch nicht fair. So geht das nicht. Der Zöllner war ganz anders. Das war ein korrupter Hund, wie er im Buche steht. Der finanzierte seinen ganzen Reichtum durch Betrug. Die Höhe der Zölle legte er selber fest und er orientierte sich, wenn dann überhaupt, an der Tagestemperatur. Je wärmer es wurde, desto teurer wurden die Zölle. Wenn ihm die Nase eines Vorbeiziehenden nicht passte, dann musste er da eben kräftig draufzahlen. So war das halt. Reine Willkür, Schikane vom Feinsten. Und das Geld? Gut, einen Teil bekam Rom, den größten Teil sein Sparschwein. Dieser Kerl ließ andere für sich bluten, hat andere ausgenommen und dadurch sehr viel eingenommen. Und so einen bezeichnen wir als gut? So einer kriegt den weißen Hut? Überlegen wir gut, was wir da machen. Vielleicht hat der Mann recht und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das damals war. Vielleicht sind wir ja ungerecht. Und irgendwie bringt mich das, was dieser Mann von damals sagt, ins Nachdenken. Seine Kritik an unserer Einstellung vielleicht doch angebracht? Wir können die Rollen wohl doch nicht so einfach vergeben. Also ich schlage vor, wir nehmen den beiden die Hüte mal ab. Und überdenken das Ganze nochmal. Warum? Warum kritisiert Jesus eigentlich den so fromm scheinenden Pharisäer? Und warum lobt er den korrupten Zöllner? Schauen wir in den Text. Jesus erzählt ein Gleichnis, also eine Geschichte. Ob diese Geschichte tatsächlich so passiert ist oder von Jesus erfunden wurde, das spielt jetzt keine Rolle. Jesus möchte jedenfalls seinen Zuhörern damals und uns heute mit diesem Gleichnis etwas Wichtiges sagen. Er malt uns gewissermaßen zwei Typen von Menschen vor Augen, die auf ganz unterschiedliche Weise ihre Beziehung zu Gott leben. Ich versuche mal, die Linien dieser beiden Porträts nachzuzeichnen. Da ist zunächst mal der Pharisäer. Alles in allem scheint er doch sehr zufrieden mit sich und seiner Welt zu sein. Deshalb dankt er ja auch. Er ist sich sicher in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben, in meinem Glaubensleben, da ist soweit alles in Ordnung. Mein Lebensstil, meine Frömmigkeit, meine Glaubenspraxis, meine Leistungen, die sprechen für sich. Bei Licht besehen sieht das alles recht gut aus. So, jetzt stellt sich die Frage, was tut so ein Mensch, um diese seine nach außen sichtbare geistliche Sauberkeit, seinen frommen Standard zu halten. Denn so viel ist ja klar, selbst so ein frommer, so ein vorbildlich lebender Mensch, der wird auf kurz oder lang feststellen, dass er eben doch nicht immer und in jedem Fall alles richtig macht. Dass nicht nur Gott sein Leben regiert. Nein, da gibt es auch eine ganze Menge Versäumnisse, Fehler, Versagen. Dinge, die er gut gemeint hat, aber nicht gut gemacht. Und immer mal wieder wird er mit seinem gar nicht so ganz reinen Herzen, mit seinem Stolz, mit seiner Rechthaberei, mit seiner Selbstgerechtigkeit, seiner Lieblosigkeit, seiner spitzen Zunge, seinen andere verletzenden Worten konfrontiert, auch wenn er die vor anderen möglichst gut zu verbergen sucht. Auch er wird immer wieder einmal scheitern an sich und an seinen frommen Ansprüchen. Das ist dann aber für so jemanden, der fromm leben möchte, gar nicht so einfach. Irgendwie muss er ja auf solche peinlichen Entdeckungen in seinem Herzen, in sich selber, er muss irgendwie reagieren, denn schließlich ist sonst sein Status gefährdet. Und er läuft Gefahr, dass sein Glanz verblasst und Risse in seiner frommen Fassade sichtbar werden. Er wäre ja vor anderen, die so hoch von ihm denken, die ihn so geistlich einschätzen, er wäre ja total blamiert, wenn das rauskommt. Er würde sein Gesicht verlieren. Und das kann er sich nun wahrlich nicht leisten. Was tut er? Bei Jesus finden wir eine recht anschauliche Antwort. Er sagt mal zu einer Gruppe von Pharisäern bei einer bestimmten Gelegenheit ein paar sehr deutliche Worte und sagt es ihnen ins Gesicht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere deines Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid, wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Das sind heftige Worte in einer deftigen Sprache. Aber diese Worte zeigen uns deutlich, wie Pharisäer ihre Frömmigkeit schützen. Wenn das innere geistliche Leben Flecken bekommt, dann wird das Äußere poliert. Wenn im Keller eine Leiche entdeckt wird, dann wird die Fassade neu gestrichen. Innere Schwachstellen werden durch äußerliche Leistungen ausgeglichen. Man tut dann eben noch mehr als bisher. Nicht nur einmal im Jahr wird gefastet, sondern zweimal die Woche. Man gibt nicht nur den Zehnten von dem, was vorgeschrieben ist, sondern von allem, was man besitzt. Was passiert? Das Gesetz wird übererfüllt. Wenn ich merke, dass ich mit meinen inneren Bindungen und Süchten nicht klarkomme, dann lächle ich eben mehr und gebe mich als guter Mensch, der sich für andere einsetzt. Wenn ich die giftigen Schlangen in meinem Herzen nicht unter Kontrolle bekomme, dann engagiere ich mich nach außen halt mehr, um mein inneres Defizit auszugleichen. Wenn ich an einem Menschen schuldig geworden bin, dann bin ich halt zu einem anderen umso freundlicher. Wenn ich merke, dass ich nicht bin, wie ich eigentlich sein sollte, dann präsentiere ich mich meiner Umgebung eigentlich noch einfach noch freundlicher, noch besser, noch liebevoller, damit ich mir bei meinen Menschen weiterhin Geltung und Achtung verschaffe. Die sollen doch sehen, was ich für ein guter Kerl bin. Ja, und dann studiere ich noch mehr in der Bibel und melde mich an, bei noch mehr Seminaren an, nehme an noch mehr Veranstaltungen teil, besuche nicht nur unseren eigenen Gottesdienst, sondern auch noch Veranstaltungen von anderen Gemeinden. Ich setze mich noch mehr in der Gemeinde ein, ich gebe mir mit meinem Glauben noch mehr Mühe. Aber ich tue das nicht aus Liebe zu Jesus. Ich tue das, damit meine Fassade glänzend bleibt. Und damit niemand auf die Idee kommt, einmal dahinter schauen zu wollen. Und gleichzeitig nutze ich die große Chance, die mir das Vergleichen mit anderen bietet. Natürlich vergleiche ich mich nach unten. Irgendwo wird es doch bestimmt einen geben, der noch schlechter ist als ich. Irgendwo steht mit Sicherheit ein korrupter Zöllner herum. Naja, und so viel ist klar, so richtig schlecht bin ich schließlich nicht. Es gibt noch bei Weitem schlechtere Menschen als ich. Was ist die Folge von so einem Denken? Es entsteht unweigerlich ein ungeheurer geistlicher Leistungsdruck. Der fromme Standard muss schließlich gehalten werden, koste es, was es wolle. Die Fassade darf auf keinen Fall bröckeln. Sie muss weiterhin glänzen, sie muss strahlen, sie muss beeindrucken. Ich kann doch nicht so einfach meine Schwächen zugeben und dazu stehen. Ich kann doch nicht so einfach meine Fehler eingestehen und mich entschuldigen. Ich kann doch nicht so einfach zugeben, dass auch ich nicht perfekt bin. Dass auch ich immer wieder versage, auf die Nase falle, mich gegen Gott und sein Gebot versündige und anderen Menschen Unrecht tue. Durch das, was ich über sie denke oder ihnen sage. Ich kann doch nicht plötzlich die Fassade abreißen und radikal ehrlich werden und anfangen, meine Schuld und Sünden zu bekennen und gar noch zu beichten. Was denkt denn Gott dann von mir? Was denken die anderen Menschen dann plötzlich von mir? Was denke ich denn dann selber von mir? Jedes Zugeben von Schwäche, jedes Eingestehen von eigenen Fehlern, jedes konkrete Beichten von Sünden ist doch ein Zeichen für geistlichen Rückschritt oder geistlichen Bankrott oder etwa nicht. Also strenge ich mich immer weiter an und erhöhe den Druck noch mehr. Und erfahre gleichzeitig immer öfter, dass ich beim besten Willen meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Ich entdecke, dass mir bei den geistlichen Klimmzügen immer mal wieder die Puste ausgeht und dass ich trotz ehrlichen Bemühens eben doch versage, immer mal wieder. Und ich spüre deutlich, wie mich diese Erfahrungen mit mir mehr und immer schneller wieder in einen Strudel nach unten ziehen und mich immer trauriger machen. Und ich immer öfter verzweifle an mir und meinem Glauben. Ich gebe mir doch so viel Mühe und schaff's trotzdem nicht, schaff's einfach nicht. Woran liegt das denn? Glaube ich nicht fest genug? Leiste ich zu wenig? Muss ich vielleicht noch mehr machen? In noch mehr Gottesdienste gehen, noch mehr Seminare besuchen, noch mehr in der Bibel lesen, noch mehr beten. Wenn ich so denke, wenn ich so lebe, mich so unter Druck setze, dann kann es sein, dass mir irgendwann tatsächlich die Kraft ausgeht und ich zusammenbreche. Weil meine Fassade zusammenbricht. Und weil dann der ganze Schmutz in meinem Leben plötzlich sichtbar wird. Und das kann ich nicht ertragen. Das kann ich nicht ertragen. Sowas darf doch nicht passieren, also mir nicht. Solange die Kraft noch da war, habe ich die Fassade immer rechtzeitig frisch gestrichen und gestützt. Bis es dann irgendwann nicht mehr ging und der Zusammenbruch kam. weil ich es einfach nicht geschafft habe, den perfekten Eindruck, den ich doch vor anderen zeigen wollte, auf Dauer aufrecht zu erhalten. Weil ich es einfach nicht gepackt habe, das schöne Bild, das andere von mir hatten, aufrecht zu erhalten. Weil ich immer Angst hatte, dass eines Tages der ganze Schwindel eben doch herauskommt. Wie stehe ich dann da vor den anderen, vor Gott und vor mir selbst? Manchmal endet es ganz schlimm. Meine Tochter hat mir erzählt, ihre Sekretärin, ihre Pfarrsekretärin, ganz nette Frau, sie haben sich super gut verstanden, war eine tolle Zeit, nimmt sich von jetzt auf nachher das Leben. Springt von dem Haus runter, in dem sie arbeitet, ohne irgendjemand irgendwas zu sagen, kein nichts, auch ihre Familie nicht, verabschiedet sich von unserer Steffi, 20 Minuten später ist sie tot. Und dann kommen Dinge raus, da hat jemand ja, Sachen auch nicht verarbeitet. Und man fragt sich, warum hat jemand da nicht Hilfe gesucht? Manchmal endet es schlimm. Der Typ Pharisäer, den Jesus uns hier darstellt, macht sich ganz von seinen frommen Leistungen, seiner geistlichen Außenwirkung abhängig. Von seinem zur Schau gestellten Gutsein. Für diesen Typ Menschen, für ihn, sein Selbstwert ist vor allem entscheidend, was er im Schaufenster hat. Und wenn jemand da dahinter schaut, der Zöllner geht einen anderen Weg. Er macht sich ganz von Gott abhängig. Er vergleicht sich nicht mehr mit anderen Menschen. Er argumentiert nicht herum, ob es noch jemanden gibt, der viel schlimmer ist als er. Er beruft sich nicht auf irgendwelche tolle Leistungen. Er orientiert sich nach oben, nach Gott. Und da, als er da im Tempel steht, wer weiß nach wie viel zig Jahren, als er da steht unter den Augen Gottes, da wird ihm schonungslos bewusst, was er in Wahrheit für ein Lump ist, was er für ein egoistisch korruptes Leben geführt hat und wie wenig Gutes an ihm und in ihm ist. Da in der Gegenwart Gottes wird ihm bewusst, wie seine Mitmenschen ihn wohl sehen, über ihn denken und ihn beurteilen und das zu Recht. Aber vor allem wird ihm bewusst, wie Gott ihn sieht, wie Gott über ihn denkt, über sein Leben, sein Denken, Reden und Tun und wie Gott ihn beurteilt. Und er merkt, dass er sich vor Gott nicht mehr verstecken kann. Und er will es auch nicht mehr. Er merkt, dass er sich vor Gott auch mit den allerschönsten Ausreden nicht mehr herausreden kann und er will es auch nicht mehr. Er macht sich vor Gott und anderen nichts mehr vor. Und er weiß, eine Entschuldigung, eine einfache Entschuldigung greift hier eh nicht mehr und Ausreden schon gar nicht hier vor Gott. Hier gibt es nichts mehr zu beschönigen. Und es gibt auch nichts mehr an Gutem, an Positivem, mit dem er Gott beeindrucken könnte oder bei Gott Pluspunkte sammeln könnte. Alles, was er hat, alles, was er vor Gott hat, sind leere Hände und ein Herz voller Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott, nach seinem Erbarmen, nach seiner Gnade. Gnade, die alles Vergangene bereinigt und ihn von allem Belastenden befreit. Gnade, die selbst ihm, diesem Hund, korrupten Hund, noch eine neue Chance gibt. Gnade, die die Tür zu einem neuen Leben in Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ermöglicht. Gnade, die ihn wieder aufstehen, aufatmen und aufleben lässt. Gnade, ja, das ist alles. Das ist alles, was er will. Und das ist alles, worum er bittet. Das ist alles. Da vor Gott ist ihm alles andere aus den Händen geschlagen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieser Zöllner will von nun an einfach nur noch aus der Gnade Gottes leben und nicht mehr aus dem, was er hat oder tut. Und nach dem Wort von Jesus darf er deswegen, gerade deswegen, alles von Gott, diesem restlos gnädigen und endlos barmherzigen Herrn erwarten. Darf erfahren, dass Gott seine leeren Hände anfängt zu füllen. Und dass sein über sich selbst enttäuschtes, trauriges, ja verzweifeltes Herz von Gott berührt wird und dass Gott ihn gerecht spricht. Ausgerechnet ihn. Das heißt, zu einem Menschen macht, der vor ihm, der vor Gott stehen darf, bestehen darf und leben. Nein, gerecht ist er nicht. Gerecht gemacht ist er. Von Gott gerecht gesprochen, recht gemacht. Das ist Gnade. Unverdient, einfach geschenkt. Und Gott sagt ihm damit gewissermaßen, du musst wegen mir nichts leisten. Du musst mir nichts beweisen. Du musst mir schon gar nichts vorwerfen. Du darfst vorweisen, du darfst aus meiner Gnade leben. Und deshalb ehrlich und aufrichtig leben und angstfrei, ohne Selbstzweifel, ohne Selbstvorwürfe und ohne Selbstbetrug. Also lass doch deinen Fassadenbau und öffne mir dafür dein Herz und Leben. Lass mich ein und lass mich in deinem Haus wohnen. Denn wenn du das zulässt, dann scheint mein Licht durch die Fenster deines Lebenshauses. Zu deinen Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Und je durchsichtiger, je transparenter die Fenster sind, umso klarer und heller scheint dann mein Licht hinaus. Lass einfach mich leuchten durch dich. Hier liegt der Unterschied. Der Unterschied zwischen dem Typ Pharisäer und dem Typ Zöllner. Der Pharisäer will seine Frömmigkeit, seine eigene aufgebaute Frömmigkeit vor der Welt leuchten lassen. Der Zöllner will, dass Gottes Licht durch ihn hindurch leuchtet. Der Pharisäer versucht, seine Fassade aufrecht zu erhalten, sie immer wieder neu glänzend zu machen, frisch zu streichen und betrügt sich dabei selbst und nicht nur sich. Der Zöllner will nur noch Gott in seinem Leben bestimmen und sichtbar werden lassen und er gewinnt das Leben. Eins noch, wir sollten uns sehr davor hüten, zu beurteilen, ob jemand anderes eher der Typ Pharisäer oder der Typ Zöllner ist. Niemand hat das Recht, darüber zu urteilen, zu welchem Typ ein anderer gehört. Einfach weil kein Mensch dem anderen ins Herz schauen kann. Das kann nur Gott. Und deshalb kann nur er das beurteilen. Aber. Wenn jemand in den letzten Minuten klar geworden ist, dass ihm der Pharisäer vertrauter ist als der Zöllner, dann möchte ich dieser Person einen Gedanken mitgeben, der mir selber geholfen hat, weil ich diesen Typen aus meinem Leben auch gut kenne. Die Botschaft in diesem Text lautet nicht: Du darfst nicht so sein wie ein Pharisäer. Die Botschaft lautet: Du brauchst nicht so zu sein. Wir dürfen vor Gott ganz ehrlich sein, können getrost unsere Masken abnehmen, aufrichtig und damit echt werden. Wir können aufhören, um Anerkennung und Liebe vor Gott zu kämpfen, weil er uns doch längst anerkannt hat und uns gut ist in Jesus Christus. Wir dürfen getrost alles aus der Hand legen, von dem wir denken, es Gott als Leistung oder besonderen Verdienst hinzuhalten. Wir dürfen aus der Gnade leben. Wir dürfen aus der Gnade leben. Und diese Gnade ist es, die unserem Leben seinen Wert, auch seinen Selbstwert gibt. Diese Gnade ist es, die es uns ermöglicht, auch vor Menschen ehrlich zu sein und nicht um ihre Gunst und Anerkennung zu buhlen. Vor ihnen was darstellen zu müssen, was wir gar nicht sind. Wir können aufhören zu schauspielern. Wir brauchen kein Doppelleben mehr zu führen, müssen uns nicht etwas darzustellen versuchen, was wir im Grunde gar nicht sind. die Diskrepanz zwischen Sein und Schein, die darf endlich ein Ende nehmen. Heute Morgen hat mich jemand gefragt, ob der Pastor und der Karl-Heinz im gleichen Haus wohnen. Wenn wir aus Gottes Gnade leben, dann können wir der Versuchung widerstehen, um unseres Ansehens bei Leuten willen, um eines guten Eindrucks willen, um akzeptiert und gelobt zu werden, unechte Rollen zu spielen. Unechte Rollen. Also zum Beispiel die bei mir stimmt alles Rolle. Da gibt es sagenhafte Künstler. Wir wissen doch, wie anstrengend sowas ist, wie viel Energie dieser fromme Krampf kostet. Nein, weil wir von der Gnade Gottes wissen und weil wir aus dieser Gnade leben dürfen, können wir es uns leisten, echt und aufrichtig und geradlinig durchs Leben zu gehen. Das macht unheimlich frei und das macht froh. Da sind wir altlastenlos und können fröhlich in die Zukunft gehen, weil ich nicht mehr sorgen muss, was muss ich denn noch alles machen, damit die Leute gut von mir denken. Muss ich nicht. Nicht das Lob und auch nicht der Tadel von Menschen entscheide über unser Leben. Nicht, ob wir bei Menschen beliebt sind, gibt unserem Leben Wert und Würde, sondern dass wir von Gott geliebt sind. Nicht beliebt, sondern geliebt. Das ist Gnade. Und Gnade genügt. Ich bete. Vater im Himmel, so oft ist gerade bei uns frommen Leuten so viel Krampf. Wir meinen, wir müssten dir und anderen irgendetwas beweisen. Wir müssten eine fromme Rolle spielen, weil das ja von uns erwartet wird. Ich bin so froh über die Botschaft der Gnade Gottes, die uns davon frei macht. Von diesem Krampf und Kampf, von diesen Zwängen, von diesem Druck, von diesem Ich sollte und dann zu spüren, es geht ja auch gar nicht. Du hast uns durch Jesus Christus die Last unserer Vergangenheit abgenommen. Du hast uns befreit. Jetzt bewahr uns davor, dass wir wieder was Neues aufbauen, das uns zur Last wird. Lass uns aus der Gnade leben. Gnade, die unser Leben gut macht und schön. Danke, dass wir die ganzen Farbtöpfe unseres Lebens auf die Seite stellen dürfen. Uns nichts mehr selber vormachen müssen. Sondern jeden Tag in unserem Leben als deine Kinder aus deiner Gnade leben dürfen. Danke. Das ist eine gute Botschaft. Amen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.